Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2 Kontext, heute zur Frage, warum Kinder vor Gericht angehört werden sollten und warum dies in der Schweiz nur selten geschieht. Am Mikrofon Maja Brandli. Vor 10 Jahren genau hat die Schweiz die UNO-Kinderrechtskonvention unterschrieben. Darin enthalten ist auch ein Artikel, der den Kindern das Recht zuspricht, angehört und allenfalls unabhängig vor Gericht vertreten zu werden, wenn sie in einem Prozess involviert sind. Ausgehend von dieser Konvention ist die Juristin und Rechtssoziologin Michel Gauthier der Frage nachgegangen, wie es nun in der Schweiz tatsächlich aussieht.
Die Kinderrechtekonvention hat die Schweiz 1997 ratifiziert und ein Kernstück dieser Konvention ist das Partizipationsrecht des Kindes. Dahinter steckt die Idee, dass Kinder nicht als Objekte behandelt werden sollen, sondern als Subjekte, die selbst auch Entscheidungen fällen können, besonders wenn es um Fragen geht, die sie selbst betreffen.
Kinder als Objekte oder Subjekte, da hat sich in den letzten 150 Jahren ein markanter Wandel abgespielt, der sich alleine schon im Wortgebrauch auch in den Gesetzesbüchern deutlich spiegelt. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts beispielsweise waren Kinder der väterlichen Gewalt unterstellt, später wurde daraus elterliche Gewalt. Und heute reden die Gesetzesbücher von elterlicher Sorge, in England sogar von elterlicher Verantwortlichkeit.
Es passiert im Moment eine Verschiebung der gesellschaftlichen Sichtweise auf das Kind. Man hat noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Kind als Objekt von Erziehungsbemühungen der Eltern und der staatlichen Behörden betrachtet. Das Kindesschutzrecht ging von der Vorstellung aus, dass Kinder geschützt werden müssen und dass der Staat schützend vor das Kind hintritt. Ende des 20. Jahrhunderts hat sich eine Vorstellung durchgesetzt des Kindes, das eben auf dem Weg ist zur Selbstbestimmung und das auch unterstützt werden muss in diesem Prozess.
Kinderuniversitäten, Kinderbüros, Kinderparlamente zeugen davon.
Auch für den Bereich der Familie, da hat es eine Entwicklung hin zum Verhandlungshaushalt gegeben, dass also Eltern und Kinder häufig aushandeln, was gelten soll, dass die Eltern nicht mehr von oben herab autoritär bestimmen, welches die Regeln sind. Und diese Entwicklung in den Familien widerspiegelt sich heute in den rechtlichen Verfahren und hat dazu geführt, dass eben auch Behörden davon ausgehen, dass nicht einfach über Kinder entschieden wird, sondern mit Kindern zusammen.
Wenn nun das Kind auch vor Gericht mitreden sollte, dann ist es auf eine qualifizierte Vertretung angewiesen. Wie Erwachsene auch, findet ein Kind sich kaum zurecht in der Welt der Gesetzesparagraphen. Kommt dazu, dass Gerichtsverfahren oft sehr langwierig und kompliziert sind. Im Grundsatz also gilt Partizipation ja, doch das Gesetz sieht nur in 2 Fällen ausdrücklich eine unabhängige Vertretung vor. Wenn Kinder und Jugendliche als Straftäter vor das Jugendgericht geladen werden – oder wenn sie in ein Scheidungsverfahren involviert sind, wenn ein verheiratetes Paar sich beispielsweise um das Sorgerecht streitet.
Da wurde dann auch im Rahmen der Scheidungsrechtsrevision die Anhörung des Kindes verankert für das Scheidungsverfahren und Kindesschutzverfahren. Und wichtig, es wurde eine Kindesvertretung vorgesehen, die das Gericht anordnen kann im Scheidungsverfahren.
Das Gericht kann also einen Anwalt, eine Anwältin verlangen, das sich um die Interessen des Kindes kümmert. Das Gericht kann, muss aber nicht. Dieser Artikel ist im Jahr 2000 anlässlich der Revision des Scheidungsrechts eingefügt worden. Er ist neu, er ist ungewohnt und er ist nicht verbindlich. Das führt dazu, dass nur wenige Richter und Richterinnen tatsächlich Kinder vor Gericht laden, sie anhören und sie befragen. Noch seltener verlangen sie für die Kinder eine juristische Vertretung, obwohl das Gesetz dies zulassen würde.
Ja, die Vertretung in Scheidungsverfahren hat noch nicht den durchschlagenden Erfolg, leider. In der Schweiz wird in einzelnen Kantonen die Kindesvertretung relativ häufig angeordnet, in anderen gar nicht. Das sind große Unterschiede festzustellen und die Hoffnung, dass gerade in hochstrittigen Fällen in der Regel eine Kindesvertretung eingesetzt wird, hat sich nicht erfüllt.
Deutschland hat vorletzte Woche ein tragischer Fall die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Ein 5-jähriges Mädchen verhungerte und verdurstete langsam und qualvoll vor den Augen ihrer Eltern. Tötung wegen vorsätzlicher Unterlassung, so lautete die Anklage für Mutter und Vater. Kein Einzelfall, wie ein paar Beispiele aus einer längeren Liste ähnlicher Fälle zeigen.
In Frankfurt-Oder lässt eine 23-Jährige ihr beiden Söhne 2 Wochen lang alleine in der Wohnung, während sie bei ihrem Freund ist. Kevin, 3, und Tobias, 2, verdursten. Tagelang schreien die Kinder, doch niemand wird auf ihr Martyrium aufmerksam. Die Leiche des 2,5-jährigen Kevin aus Bremen wird im Kühlschrank gefunden. Das Kind lebte bei seinem drogenkranken Ziehvater, obwohl das Jugendamt die Vormundschaft hatte. Kevin war schwerst misshandelt worden. In Berlin bittet ein 12-Jähriger das Jugendamt um Hilfe. Seit fast einem Jahr müsse er seine 3 kleinen Geschwister alleine versorgen. Die Wohnung ist verwahrlost. Der 3 Monate alte Lukas aus Bremen wird mit einem Schädelbruch und Hirnblutungen ins Krankenhaus gebracht, wo er später stirbt. Eine Obduktion ergibt, dass der Säugling schwer misshandelt wurde. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Vater.
Alleine im Jahr 2006 wurden 26.000 Kinder in Deutschland von ihren Familien weggeholt, weil diese nicht in der Lage waren, sich um die Kinder zu kümmern. Auch in der Schweiz nehmen die Fälle markant zu, wenngleich sie selten so tragisch sind wie in Deutschland. Werfen wir einen Blick in die schweizerische Statistik. Im Jahr 2006 waren 40.000 Kinder bereits längere Zeit von einer vormundschaftlichen Maßnahme betroffen. Das heißt, ihre Eltern hatten einen Erziehungsbeistand erhalten oder man hat ihnen die Kinder ganz weggenommen, sie bei Pflegeeltern untergebracht oder ins Heim. Zu diesen 40.000 Kindern kommen alleine im Jahr 2006 14.000 neue Fälle dazu. Fälle, wo die Behörden eine vormundschaftliche Maßnahme zum Schutze eines Kindes angeordnet haben. Das ist doppelt so viel wie 10 Jahre zuvor. Tendenz also auch in der Schweiz stark steigend.
Gesellschaft und Recht übertragen primär den Eltern die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich ihre Kinder in körperlicher und geistiger, psychischer und sozialer Hinsicht optimal entwickeln können. Die Fürsorgepflicht der Eltern ist eine Gesetzespflicht. Vergleiche Artikel 301 folgende ZGB.
Die Fürsorge für die Kinder ist eine Gesetzespflicht. Wird diese nicht erfüllt, so muss der Staat eingreifen.
Demzufolge richtet sich das Postulat des Kindeswohls zum einen an die Eltern und zum anderen an den Staat. Dieser hat so etwas wie eine Garantenstellung. Er muss hoheitlich auftreten und gegebenenfalls die Gestaltungsfreiheit der Familie zum Schutz des Schwächeren einschränken. Der Eingriff in die Familie ist in diesem Sinn ein Fürsorgeeingriff.
Wird ein Kind misshandelt, vernachlässigt, geschlagen oder sexuell missbraucht, muss die Vormundschaftsbehörde per Gesetz eingreifen. Allerdings ist diese keine unabhängige Instanz, die sich ausschließlich um die Rechte der Kinder kümmert. Vielmehr muss die Vormundschaftsbehörde die Interessen aller Beteiligter im Auge behalten. Der Kommune also, der Eltern, des Kindes. Und oft gehen diese Interessen weit auseinander. Deshalb wäre es gerade in Kinderschutzfällen wichtig, dass jemand die Interessen und nur die Interessen des Kindes vertreten würde. Denn die Kinder müssen oft ein Leben lang ausbaden, was Behörden und Eltern zu ihrem Schutz aushandeln. Doch ausgerechnet in diesem Fall ist eine unabhängige Kindesvertretung nicht vorgesehen. Eine Lücke im schweizerischen Vormundschaftsrecht. Eine Lücke, die erkannt ist und zurzeit im Parlament diskutiert wird. Die Schweiz hat spät, erst vor 10 Jahren, als eines der letzten europäischen Länder die UNO-Kinderrechtskonvention unterschrieben. Entsprechend ist sie im Rückstand bei der juristischen und praktischen Umsetzung. Werfen wir deshalb einen Blick über die Grenzen. Wie haben andere Länder dieses Problem mit der Partizipation von Kindern im Gerichtssaal gelöst? In England und Wales zum Beispiel kennt man die Kinderanhörung und Vertretung bereits seit dem Mittelalter. Spezialist auf diesem Gebiet ist der heute emeritierte Professor der Jurisprudenz Mervyn Murch. Sein ganzes Leben lang hat er sich an der Universität Cardiff mit dem Familienrecht und da besonders mit der Partizipation von Kindern beschäftigt.
English law develops bit by bit by bit. So the first type of law where children are represented right back into the Middle Ages was in the wardship court, where the voice of the child was heard. And then in 1925 it started in adoption proceedings, when we had our first adoption cases.
Im Mittelalter wurden Kinder vor allem in Vormundschaftsfragen angehört und auch vertreten. Dann, nach dem Ersten Weltkrieg, waren es vor allem Adoptionsverfahren, bei denen Kinder angehört und auch vertreten wurden.
Heute wird in England das sogenannte Tandem-Modell praktiziert. Da kümmern sich gleich zwei Personen um die Kindesinteressen. Eine Juristin vertritt die vom Kind subjektiv geäußerten Wünsche, will beispielsweise ein Kind nicht zu seinen Eltern zurück, so wird sich seine Anwältin dafür einsetzen. Daneben wird das Kind von einem Sozialarbeiter, einem sogenannten Guardian, vertreten.
The Guardians work on a best interest model, so the Guardian has to say, in my judgment, this child, if it stays, if she or she stays at home, is going to be in danger or risk of serious harm.
Der Guardian ist für das Kindeswohl verantwortlich. Wenn er zum Beispiel zum Schluss kommt, dass es für das Kind gefährlich sein könnte, wenn es im Elternhaus lebt, so wird er diese objektive Sicht vertreten. Der Richter wird auf alle Fälle das Kind einmal aus diesem Elternhaus herausnehmen. Später dann wird entschieden, wie weiter.
The tandem model, which is what we use of lawyers working with social workers, really only started in 1975 in a very tragic case where a little girl was discharged from care, came out of the state care and returned home and was killed.
Zu diesem Tandem-Modell kam es, als 1975 ein Mädchen gegen seinen Willen zu seinen Eltern zurückgeschickt wurde und dort dann kurze Zeit darauf von ihrem Vater getötet wurde. Der tragische Fall erregte großes öffentliches Interesse. Es kam zu einer Untersuchung. Dabei stellte sich heraus, dass das Mädchen sich bedroht gefühlt und genau vor dieser Situation gewarnt hatte. Immer wieder und wieder. Doch niemand hat es ernst genommen, ihm zugehört.
Dieser Fall hat ein Umdenken eingeleitet. Heute ist das Tandem-Modell Standard. Allerdings nicht ganz unangefochten, denn es ist teuer und bringt den Gerichten mehr Aufwand.
It's been used ever since, but more recently there are problems about the availability of social workers to manage it. There's problems about cost and there's a problem about delay in because it brings in so much extra administration in the court, so it slows the case down.
Zurzeit ist vor allem der Einsatz der Sozialarbeiter umstritten. Er sei zu teuer, sagt man, und er verzögere die Verfahren durch zusätzlichen administrativen Aufwand. Wir, die wir uns professionell damit befassen, finden, man müsse an diesem Zweiermodell festhalten. Aber angesichts der britischen Sozialpolitik haben wir wenig Argumente.
Tatsächlich, räumt Marvin Murch ein, sei das Tandem-Modell im europäischen Vergleich eine Art Rolls-Royce-Modell, also eine Luxusvariante, die im Übrigen durchaus ihre Tücken hat.
But it all depends on the skill of the guardians and the skill of the lawyers. If you have experienced, well-trained guardians and solicitors, children's lawyer, it works very well. But sometimes the skill level is not good enough.
Ob ein Tandem gut funktioniert oder nicht, hängt weitgehend davon ab, ob Sozialarbeiter und Juristen wissen, wie sie mit Kindern umgehen müssen. Kinder haben oft ein eigenes Tempo, wie und wann sie ihre Geschichte erzählen. Manchmal dauert es lange, bis sie es überhaupt tun, und wenn sie dann reden, wollen sie nicht unterbrochen werden. Verhält sich da ein Tandemhelfer falsch, lehnen die Kinder ihn ab.
Ein weiteres Problem ist das englische Rechtssystem überhaupt. Es ist ein konfrontatives System. Zwei Parteien treten an und führen einen Kampf gegeneinander. Der Richter beobachtet, bleibt dabei zurückhaltend und neutral. Gerade für Kinder ist ein solch juristisches Kampffeld höchst bedrohlich, zumal sie ohnehin Angst haben vor Gerichten, die sie meistens mit Bestrafung gleichsetzen.
And some of the judges say, well, we shouldn't bring children into it. It's upsetting enough as it is, so keep the children out of it. But when that happens, the children are excluded, and quite a lot of the older children.
Manchmal sagt ein Richter, man solle die Kinder nicht in den Gerichtssaal lassen, weil der Streit schon schlimm genug ist. Aber dann sind diese Kinder eben gerade ausgeschlossen, was gerade bei älteren Kindern nicht der Sinn der Sache ist.
Ein Dilemma also. Im Grunde genommen, meint Marvin Merch, müsste man über eine neue Form von Gericht nachdenken, eines, das weniger konfrontativ ist, dafür eher unterstützend, für Kinder wie für Eltern. Auch in Deutschland ist die Diskussion um Kindervertretung und Kinderrechte schon einige Jahre im Gange, was dazu geführt hat, dass 1998 eine sogenannte Verfahrenspflege im Familiengesetz verankert worden ist. Männer und Frauen begleiten Kinder als sogenannte Verfahrenspfleger durch einen Prozess, übersetzen ihm den juristischen Disput in kindliche Dimensionen. Alleine im letzten Jahr wurden 9000 Kinder auf diese Art begleitet. Der Bedarf ist um ein Vielfaches größer, meint Ludwig Salgo, Professor der Jurisprudenz an der Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt.
Ja, die Kinder finden das sehr gut. Sie fühlen sich unterstützt, sie kommen besser im Verfahren zurecht, sind besser informiert. Also ich denke, das ist so die beste Botschaft eigentlich, die wir zu bieten haben, dass bei den Kindern das gut ankommt. Selbst wenn es so ist, dass es zwischen Kindeswohl und Kindeswillen Konflikte gibt und ein Verfahrenspfleger auch was sagt, was von dem abweicht, was das Kind vielleicht gewollt hat.
Der Verfahrenspfleger muss zwei Sichtweisen für das Kind einnehmen. Die subjektive Sicht des Kindes, also den Kinderwillen, und die objektive Sicht, also das Kindeswohl. Anders als in England, wo dafür dem Kind zwei Personen zur Seite gestellt werden.
Interessant ist, dass die Behörden und Gerichte, die zum Teil sehr dagegen waren, als das eingeführt wurde und davor im Gesetzgebungsverfahren, wohl in der überwiegenden Mehrheit ihre Position revidiert haben. Die Richter, die befragt worden sind, sind zufrieden und fühlen sich unterstützt durch den Verfahrenspfleger. Es ist nicht zu Verfahrensverzögerungen oder Verlängerungen gekommen durch den Einsatz, sondern in einer nicht geringen Anzahl von Fällen sogar zu Verkürzungen der Verfahren. Und die Jugendämter, die selbst so etwas waren wie die beleidigte Leberwurst, wir sind doch für die Kinder da, da hat sich ein großer Wandel vollzogen. Die meisten Stellungen durch den Richter erfolgen, weil ein Jugendamt inzwischen das beim Gericht angeregt hat.
Die Verfahrenspflege ist eine Erfolgsgeschichte, meint Ludwig Salgo, auch wenn sie noch einige Mängel aufweist. Mängel, die in der anstehenden Gesetzesrevision behoben werden sollten. Zum Beispiel müssten in Zukunft die Richter besser darauf schauen, wie die Verfahrenspfleger qualifiziert sind für ihre Arbeit.
Eine reine anwaltliche Tätigkeit. Es ist aber auch nicht eine klassische Sozialbehördentätigkeit oder eine Tätigkeit eines Psychologen. Es ist so irgendetwas dazwischen und von allem etwas. Kommunikative Kompetenzen mit Kindern, über entwicklungspsychologische Dinge sollte man ein bisschen was wissen. Man sollte über die besondere Lebenssituation von Kindern, die typischerweise solche Gerichtsverfahren haben, darüber sollte man was wissen, über Vernachlässigung, Misshandlung, sexuellen Missbrauch. Man sollte über Kinder Bescheid wissen, deren Eltern sich in schlimme Auseinandersetzungen anlässlich Trennung und Scheidung um Sorge- und Umgangsrecht verwickelt haben.
Eine anspruchsvolle Qualifikation also, für die ein Verfahrenspfleger im Durchschnitt 33 Euro pro Stunde verdient. 800 Euro im Schnitt kostet so ein Verfahren, bezahlt wird es in Deutschland vom Staat. Theoretisch gibt es zwar die Möglichkeit, das Geld gerade bei wohlhabenden Eltern zurückzufordern, aber der administrative Aufwand dafür ist zu groß. Die Kosten für Beistände oder Anwaltschaften sind in allen Ländern, die einen Beistand stellen, immer wieder der Diskussionspunkt. Dabei, meint Ludwig Salgo, wird immer gerne vergessen, dass Kinder, die einen Beistand brauchen, Kinder sind, deren Rechte eben verletzt worden sind.
In diesen Gesellschaften, wo wir leben, wir sind ja kinderarme Gesellschaften. Wir können uns kein Kind, was scheitert und was aus seiner Kindheit und Jugend entlassen wird, mit solchen Vorbelastungen und jede Chance, die sich bietet, sozusagen noch auf einen anderen Weg zu kommen und sei es dann auch mit einem Gerichtsverfahren, müssen wir nutzen, weil wir an gescheiterter Sozialisation von Kindern kein Interesse haben können. Weder als Individuen noch als Steuerzahler noch als Gesellschaft. Es wird dann sehr teuer für alle. Die Kinder, aber auch für die Gesellschaft. Und darum sind also diese Investitionen um die Kosten, die wir gehen, das sind eigentlich kleine Beträge angesichts dessen, was also momentan für alles Mögliche ausgegeben wird.
Schauen wir nochmals auf die Verhältnisse in der Schweiz. Michèle Cottier, die Juristin und Rechtssoziologin, hat in ihrer Dissertation untersucht, wie Kinder in unserem schweizerischen Recht partizipieren und dabei herausgefunden, dass die Chancen, gehört und adäquat vertreten zu werden, im Jugendstrafrecht höher sind als im Kindesschutzverfahren. Dazu Michèle Cottier.
Damit eine Jugendstrafbehörde aktiv wird, braucht es ein Delikt des Kindes und das kann noch so klein sein. Also theoretisch kann mehrmals Schwarzfahren dazu führen, dass eine Jugendstrafbehörde ein Kind in einem Heim platziert. Da ist in der Schweiz so, dass das Jugendstrafsystem auch nach Jugendschutz- oder Jugendhilfegesichtspunkten ausgestaltet ist, dass also nach den Bedürfnissen der Jugendlichen geschaut wird, welche Art von Reaktion des Staates notwendig ist.
Der Staat reagiert also bei Straftaten auf ähnliche Signale wie der Kinderschutz. Und es werden auch ähnliche Maßnahmen getroffen. Oft kommen straffällige Kinder und Jugendliche in ein Heim oder zu Pflegeeltern. Aber der Weg dorthin ist ein gänzlich anderer.
Ich habe untersucht anhand von Akten, wie Kinder einbezogen werden in das Verfahren und habe festgestellt, dass der Jugendstrafprozess sehr kindzentriert ausgestaltet ist, dass also das Kind die Hauptperson des Verfahrens ist, dass die Behörden sehr viel häufiger mit dem Kind alleine sprechen als mit den Eltern, dass sich also alles um das Kind oder den jugendlichen Straftäter dreht.
Während beim Kinderschutzverfahren die Kinder oft nur einmal angehört werden und dann der Fall zwischen Behörden und Eltern geregelt wird. Eine Vertretung erhält das Kind in diesem Fall höchst selten. Auffällig dabei ist die Tatsache, dass bei den Strafverfahren die jugendlichen Täter zu 80% männlich sind, während bei den Kinderschutzverfahren es zu 70% Mädchen sind.
Im Jugendstrafprozess ist die Stellung des Kindes stärker. Das Kind steht im Zentrum. Es heißt aber nicht, dass das Verfahren für das Kind nur angenehm ist oder den Jugendlichen. Das Verfahren ist auch mit stärkeren Eingriffen verbunden. Jugendliche werden im Jugendstrafprozess häufiger psychiatrisch begutachtet als im Verfahren der vormundschaftlichen Platzierung. Sie werden härter angefasst, sie werden in Untersuchungshaft gesetzt. Sie werden aber auch ernster genommen als Subjekte. Sie werden angesprochen als eigentlich schon junge Erwachsene. Ihr Wort ist wichtig, Ihre Aussage ist entscheidend für eine Verurteilung oder einen Freispruch. Das sind alles Aspekte, die dazu führen, dass das Verfahren zwar härter ist für die Jugendlichen, sie aber auch ernster genommen werden als Subjekte.
Während dann eben in den Schutzverfahren die Mädchen tendenziell eher als Objekte behandelt werden. Ihre Interessen nämlich werden vertreten von einer Vormundschaftsbehörde, die nicht unabhängig ist und auch nicht nur im Interesse des Kindes handeln darf.
Die Vormundschaftsbehörden haben den Auftrag, das Kindeswohl zu verwirklichen. Gleichzeitig sind sie aber eine Behörde, die verschiedene Interessen einbeziehen muss in ihre Entscheidung. Das sind die Interessen der Eltern, die zum Beispiel daran interessiert sind, dass ihr Kind bei ihnen bleiben kann. Das ist das Interesse des Kindes, das in vielen Fällen lieber eine Gewaltsituation verlassen möchte oder eine Konfliktsituation mit den Eltern. Es sind Interessen von weiteren Beteiligten, wie zum Beispiel Pflegeeltern, bei denen das Kind lange gelebt hat, oder Großeltern, die das Kind betreut haben. Das ist eine anspruchsvolle Situation für die Behörden, hier einen Interessenausgleich zu schaffen. Und da ist es nicht möglich, dass sie immer in jeder Situation die Perspektive des Kindes voll im Auge behalten.
Kommt dazu, dass in den meisten Gemeinden der Schweiz erstens die Vormundschaftsbehörden Laien sind und zweitens oft hinter den Entscheiden finanzielle Überlegungen stecken. Kann eine kleine Gemeinde es sich leisten, ein Kind in ein teures Heim zu platzieren? Oder lässt man es angesichts der hohen Kosten dann nicht doch lieber sein? Kinder im Schweizer Recht, Objekte oder Subjekte? Das Fazit ist bemerkenswert. Jugendliche Männer werden zwar härter angefasst, aber sie erhalten ein Verfahren, wo sie ihre Gründe und Motive, ihre Anliegen und Vorsätze äußern können. Sie werden als Subjekte behandelt. Während Mädchen vor allem in Schutzverfahren landen, wo über sie verfügt wird, ohne dass sie sich groß dazu äußern können. Sie sind weitgehend Objekte. Das widerspricht aber der UNO-Kinderrechtskonvention und es stellt eine indirekte Ungleichbehandlung dar. Deswegen hat sich eine Gruppe unabhängiger Juristen und Juristinnen sowie Angehörige von sozialen Berufen vor einem Jahr zu einem Verein zusammengeschlossen. Dieser Verein verlangt, dass Kinder eine Stimme haben sollten, auch im Vormundschaftsrecht. Kinderanwaltschaft Schweiz heißt dieser Verein und er hat auch schon erste Erfolge erzielt. Zum einen bieten jetzt die drei Fachhochschulen Luzern, St. Gallen und Zürich eine entsprechende Ausbildung an. Zum anderen hat die Rechtskommission des Ständerates eine Bestimmung in das Zivilgesetzbuch eingefügt, die Kindesvertretung für Kinderschutzverfahren vorsieht. In Zukunft also teure Anwälte, jetzt auch noch für Kinder? Dieses Argument lässt Michel Gauthier nicht gelten.
Das Kostenargument wird oft vorgebracht. Da ist zum einen zu sagen, dass die ausländischen Erfahrungen zeigen, dass der Einsatz einer Kindesvertretung zu einer Verkürzung des Verfahrens führen kann, wenn Lösungsmöglichkeiten eingebracht werden durch die Kindesvertretung, auf die andere Verfahrensbeteiligte nicht gekommen wären. Und es ist auch so, dass bei Erwachsenen niemand der Meinung ist, sie hätten kein Recht auf eine Vertretung. Zum Beispiel im Scheidungsprozess ist der Staat ohne weiteres bereit, eine unentgeltliche Vertretung zu gewährleisten, weil man der Überzeugung ist, dass das ein Grundrecht ist, das Recht auf Rechtsbeistand und Vertretung der Interessen.
Ein Grundrecht für alle, ob groß oder klein. Und wenn dieses Grundrecht nun also neu auch im Kindesschutzrecht verankert werden würde, dann ist ein erster Schritt getan. Allerdings, meint Michel Gauthier, wäre es dabei wichtig, dass die Gesetzesbestimmungen, die bereits bestehen und geplant sind, auch wirklich greifen. Die Gerichte und Behörden sollten nicht nur Beistände und Kindervertretungen anordnen können, sondern anordnen müssen. Dies vor allem in Fällen, wo die Folgen für die Kinder schwerwiegende sind, beispielsweise in strittigen Scheidungsangelegenheiten oder bei Heimplatzierungen.